Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute am 5. Sonntag nach Ostern, der Sonntag Rogate, lateinisch betet. Dieser Sonntag oder dieser Name des Sonntags soll uns daran erinnern, das Gebet nicht zu vernachlässigen. Und ich habe den Eindruck, in der heutigen Zeit, die vor allen Dingen von Zahlen und von Nachrichten und unterschiedlichen Meinungen geprägt ist und uns damit ständig beschäftigen will, ist es umso wichtiger, Zuflucht zu suchen bei Gott. Ist es wichtig, diese Zwiesprache mit Gott zu halten, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Ich habe ein Gebet von Hanna Himmer von der Christusbruderschaft in Selbitz gefunden, das möchte ich uns zu Beginn noch vorlesen. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich in deiner Gegenwart leben darf. Inmitten aller Bedrängnis hast du mir einen Raum geschenkt, den du geschaffen hast durch deine Auferstehung. Einen Raum, in dem ich atmen darf. Herr, ich danke dir, dass deine Liebe leuchtet im Zeichen deiner heiligen Wunden und du mir auftust dieses Geheimnis, die Frucht deines Gehorsams, dass ich davon nehme und esse und daran genese. Ich danke dir, dass du das alles hineingegeben hast in mein kleines, begrenztes, armes Leben. Ehre sei dir, Jesu. Einen gesegneten Gottesdienst wünsche ich uns.
Wenn ich mit den Konfirmanden über das Beten spreche, dann kann es schon mal sein, dass ich frage, wann betet ihr denn? Und eine der ersten, meistens die allererste Antwort heißt, im Gottesdienst. Das stimmt, hier beten wir. Und ich überlege dann immer, was kann ich sagen, wie kann ich dazu helfen, dass das Gebet nicht nur im Gottesdienst stattfindet. Aber hier gehört das Gebet ganz sicher mit dazu. Deswegen lade ich ein, dass wir miteinander beten. Herr unser Gott, als Jesus Abschied nimmt, da hat er seinen Jüngern erklärt, wie sie beten können. Voll Vertrauen, wie Kinder mit ihrem Vater reden. Du, Herr, willst, dass allen Menschen geholfen wird und du siehst auch viel besser als wir, was tatsächlich uns zu unserem Frieden dient. So kommen wir zu dir mit unserem Gebet. Lass unser Leben offen sein für dich, damit dein Geist und deine Gaben uns füllen, damit unser Gebet im Vertrauen geschehen kann auf Jesus, der unser Fürsprecher ist, bei dir in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Lukas im 11. Kapitel. Es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wer unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Und nun ihr, die ihr böse seid, wenn ihr euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Wenn wir beten, sollen wir glauben und vertrauen. Und wenn wir das nicht können, wenn uns der Glaube fehlt und auch das Vertrauen fehlt, Gott lädt uns ein, trotzdem zu beten. Mit Glauben ist es besser als ohne. Aber wer keinen Glauben hat, darf trotzdem beten und schauen, ob Gott Glauben nicht schenkt im Gebet. Lasst uns gemeinsam glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus dem 1. Timotheusbrief. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Lass uns in der Stille beten. Wir brauchen es, Herr, dass du uns nahe kommst. Fern von dir können wir gar nicht leben. So hilf uns, komm uns nahe, segne uns diesen Gottesdienst, diesen Text, rede du mit uns. Dein Name sei gelobt. Amen. Liebe Gemeinde, was der Paulus hier schreibt, im Blick auf sein eigenes Amt, das gilt beispielhaft sicher nicht nur für leitende Ämter in der Kirche. Also das gilt nicht nur für Apostel, Bischöfe, Superintendenten, das ist immer ein schwieriges Wort, oder auch Pfarrer. Sondern das, was der Paulus schreibt, gilt für jedes Amt in der Kirche. Und ein solches Amt haben wir alle empfangen, und zwar in der Taufe. Und in der Konfirmation, spätestens dort, haben wir es auch bestätigt. Vielleicht ist es das ja bei der Einsegnung gar nicht so bewusst gewesen damals. Als Jugendlicher hatten wir auch noch ein paar andere Dinge, die einem da so im Kopf rumspuken. Aber wir alle haben den Segen Gottes empfangen, fangen ihn ja auch sonntags, wenn wir hier im Gottesdienst sind. Die Frage ist, wozu eigentlich? Wozu soll das gut sein? Wozu dient das? Nun, um treu mit den Dingen umzugehen, die wir im Laufe unseres Christseins empfangen und gelernt haben. Den Segen, um es schlicht zu sagen, den Segen empfangen wir, um Christen zu sein. Christen zu sein, die etwas wissen von ihrem Glauben und die als Multiplikatoren diesen Glauben weitergeben an ihre Familien, ihre Kinder, ihre Freunde. Mit den Konfirmanden haben wir letzthin überlegt, wozu gibt es eigentlich Gemeinde, wozu ist die da, wozu ist die gut? Es kam schon die Antwort, ja, die Gemeinde ist dafür da, um den Glauben auszubreiten. Bei der Frage, wann hast du das letzte Mal gemacht, da war Schweigen. Mancher hat ehrlich gesagt, eigentlich habe ich das noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht und wie man das machen soll. Also die Frage, ob denn die Multiplikation durch die Gemeinde funktioniert, hängt eigentlich davon ab, dass wir es als Christen dann auch wissen sollten, wie es funktioniert. Sonst geht das nicht, wie es machbar ist, was wir tun können. Gott schenkt ja schon seinen Segen. Der Segen liegt schon darauf. Aber das Tun müssen wir dann auch noch mit dazu tun. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir uns im Blick auf den Predigttext so ein paar grundlegende Dinge zum Amt des Christseins einmal anschauen. Christsein, so sagt der Paulus, geschieht aus Gnade. Also Paulus stellt für sich fest, das Amt des Apostels, das habe ich mir nicht ausgesucht. Christus hat mich stark gemacht. Er hat mich für treu gehalten und hat mich deshalb in das Amt eingesetzt. Und das gilt auch für uns. Das gilt für jeden Christen. Ich bin immer froh, dass es in unserer Kirche die Kindertaufe gibt. Sie macht deutlich, was der Paulus hier sagt. Die allermeisten von uns sind wahrscheinlich als Babys getauft. Die Ordnung der Kirche sieht vor, dass Kinder möglichst früh, auf jeden Fall aber innerhalb des ersten Lebensjahres getauft werden sollen. Wenn ich also so ein Kind habe im ersten Lebensjahr, dann weiß ich, dieses Kind kann in diesem Alter nicht darüber entscheiden, ob es getauft werden will. Es kann nicht Ja sagen zu seiner Taufe. Und das ist gut so. Denn das macht deutlich, dass es in der Taufe um das Ja des Täuflings gar nicht geht und nicht gehen kann. In der Taufe kommt es allein und ausschließlich auf das Ja Gottes an. Dass Gott mich erwählt, dass Gott Ja zu mir sagt, ohne dass ich etwas dafür tun könnte, ohne dass ich auch schon Ja zu Gott sagen müsste. Darum geht es in der Taufe. Gott liebt mich und nimmt mich als sein Kind an. Gott liebt mich ohne Vorbedingungen und ohne Gegenleistung. Dass ich Christ bin, dass ich Kind Gottes bin, das ist nicht meine Leistung und ist nicht einmal meine Entscheidung. Christus hat am Kreuz mich erwählt. Er hat an mich gedacht, lange bevor irgendein Mensch an mich dachte. Dass ich Christ bin, das ist allein Gottes Gnade. Und Gott hat mich erwählt, obwohl ich ein Sünder bin. Ich weiß, der Begriff Sünde ist heute nicht mehr so in der Mode. Und wenn man Predigten liest und Abhandlungen, dann merkt man schnell, dass die meisten Prediger heute versuchen, diesen Begriff auch zu vermeiden, ihn zu umschreiben. Manchmal neige ich auch dazu. Wir reden lieber von Fehlern, von notwendigen Zwängen, von Unachtsamkeiten, von Mühen und Lasten. Wo Fehler geschehen, da haben wir heute bestimmte Formen des Umgangs damit kultiviert. Also, was mache ich mit einem Fehler? Entweder ich verschweige und vertusche ihn und hoffe, dass es keiner merkt. Weil die ersten 10 Gebote habe ich ja vielleicht vergessen oder auch nie gelernt, aber das 11. Gebot, das kenne ich gut. Du sollst dich nicht erwischen lassen. Also, entweder ich verschweige und vertusche meine Fehler. Oder auch sehr beliebt, ich versuche meine Fehler zu erklären. Ich versuche sie verständlich zu machen, damit der andere versteht, warum ich eben so und gar nicht anders handeln konnte. Ich versuche mich mit psychologischen Erklärungen zu entschuldigen. Aber sehen Sie, genau das geht nicht. Ich kann mich nicht entschuldigen. Niemand kann sich entschuldigen. Es geht nicht darum, meine Schuld zu erklären. Als Christen wissen wir, dass es nur einen richtigen Umgang mit der Schuld gibt. Wir müssen sie bekennen. Paulus schreibt, ich war ein Lästerer, ich war ein Frevler, ich war ein Verfolger der Gemeinden. Da gibt es nichts zu erklären, es gibt auch nichts zu beschönigen. Das ist meine Schuld. Vor ein paar Jahren gab es mal ein Interview mit dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Bill Clinton. Und in dem Interview gab es auch Fragen zu seiner Affäre mit Monica Lewinsky. Und in diesem Interview hat Bill Clinton damals, das war schon eine ganze Weile, nachdem er aus dem Amt war und nachdem diese Affäre eigentlich längst vorüber war und aus den Schlagzeilen schon raus war, das ist ja immer so, wenn man Abstand gewinnt, dann kann man etwas freier über manche Dinge reden. Also Bill Clinton hat gesagt, und ich fand das beeindruckend, ich habe nichts, sagt er, womit ich mich entlasten könnte. Die Wahrheit ist, ich habe es getan, weil ich es konnte. Manchmal komme ich ins Gespräch mit Menschen, die zu DDR-Zeiten schon Erwachsene waren, also die diese Zeit schon sehr bewusst erlebt haben und gelebt haben und auch gestaltet haben. Wenn ich mit denen rede, erklärt mir mancher, warum er damals aus der Kirche ausgetreten ist. Warum tut jemand das? Nun, er möchte, dass ich die Beweggründe verstehe, weshalb er ausgetreten ist, weshalb das gar nicht anders möglich war, und ich verstehe das auch. Es hat gewichtige Gründe gegeben, weshalb Menschen damals glaubten, nicht mehr zur Gemeinde gehören zu können. Aber die Entscheidung bleibt trotz allen Verstehens immer noch falsch. Sie haben zum eigenen Wohl und zum Wohl ihrer Familien gehandelt, ja. Aber sie haben eben auch die Gemeinde Jesu im Stich gelassen. Mit traurigem Herzen sehen wir, dass Menschen auch heute sich noch von der Gemeinde trennen und sie im Stich lassen. Das ist den wenigsten dabei im Blick. Die meisten denken, ich frage nur nach mir. Und nach der Gemeinde muss ich nicht fragen. Viele, die um Verständnis bitten, dass sie damals zu DDR-Zeiten ausgetreten sind, die sind bis heute nicht in die Kirche zurückgekehrt. Und ich habe den Verdacht, das ist deshalb so, weil sie bis heute ihre Schuld lieber erklären, anstatt sie zu bekennen. Darum aber muss es gehen. Nicht, dass ich dem anderen, dem Nachbar oder wem auch immer nachweise, was für ein schlechter Mensch er doch ist, sondern es geht darum, dass ich meine eigene Schuld erkenne und bekenne. Das aber ist notwendig, damit Christus mir meine Schuld vergibt. Es gibt, wie ich finde, in der Kirche immer noch diese wunderbare Einrichtung des Beichtgesprächs, die ja bei den Geistlichen auch unter dem Beichtgeheimnis stehen. Das gibt es nicht nur in der katholischen Kirche. Wir haben das auch. Wir haben nur nicht die Beichtstühle. Bis auf ein paar ganz wenige, die tatsächlich in Wittenberg noch in der Kirche stehen, evangelische Beichtstühle. Wenn man dort hinkommt, werden die einem immer präsentiert. Aber das Beichtgespräch, das gibt es und das ist möglich. Wer seine Schuld nicht beim Namen nennt, der wird sein Leben lang bei dem Versuch scheitern, sich selber zu entschuldigen. Denn entschuldigen kann nur Christus. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Gott erweist an uns seine Barmherzigkeit. Wenn uns gelingt, was offensichtlich so unendlich schwer ist in unserer Zeit, wenn wir also unsere Schuld bekennen, anstatt sie zu vertuschen, dann dürfen wir erleben, dass Gott in seiner Barmherzigkeit unser Leben segnet. Diesen Segen haben wir empfangen, Taufe, Konfirmation im Gottesdienst, und wir empfangen den Segen, damit wir ein Leben im Glauben und in der Nachfolge leben. Von einem General wird einmal erzählt, dass er hoch zu Ross in ein Soldatenlager eintritt. Als er in eine Gruppe von Gefreiten kommt, fragt er, ist unter euch ein Schneider? Ja, einer meldet sich. Der General zieht seine Jacke aus, wirft sie dem Soldaten zu und sagt, hier, nehm mir die Jacke, ich brauche die heute Abend. Der Soldat schaut ein wenig betreten. Schließlich sagt der Herr General, ich kann Ihnen die Jacke nicht nähen. Ich heiße Schneider, aber ich bin keiner. Sehen Sie, den Segen Gottes bekommen wir, damit wir Christen sind und nicht nur Christen heißen. Ein Christ ist einer, der seine Schuld bekennt, damit Christus an ihm Barmherzigkeit tun kann. Ich darf erleben, dass Christus mich entschuldigt und mich neu befähigt, das zu sein, was ich seit Taufe und Konfirmation sein soll. Ein Christ. Und unsere Gemeinden, unsere Familien, unsere Kirchen, unser Land braucht eben vor allem diese Menschen, die es wagen, Christen zu sein. Damit wir wieder Hoffnung lernen, damit wir in all der Depression, in der wir ja auch gerade wieder stecken, dennoch wissen, dass dieses Leben sich lohnt. Damit unsere Kinder endlich wieder glauben können und nicht ratlos davorstehen, wenn man sie fragt, wie geht denn das Christsein? Damit sie Halt finden im Leben, einen Halt, der sie in guten Zeiten auf dem Boden und in den schlechten am Leben erhält. Unser Dorf braucht Menschen, die Christen sind. Wir sind ja sehr froh, dass wir derzeit tatsächlich am Sonntag 2 Gottesdienste feiern müssen. Mit den Abständen, die uns geboten sind, auf die wir achten müssen, reicht eben ein Gottesdienst nicht. Das ist schon ein großes Glück. Ein großes Glück und ein besonderer Segen wäre es, wenn wir, nachdem diese Pandemie überwunden und die Abstände nicht mehr nötig sind, wenn wir dann immer noch 2 Gottesdienste bräuchten. Weil dann selbst ohne Abstand ein Gottesdienst nicht reicht. Also wenn Sie jetzt keine Masken auf hätten, dann würde ich vermuten, dass mancher so ein bisschen so vor sich hin und in sich hinein lächelt, ob solchen Gedanken. Warum? Weil es vielleicht der eine oder andere dann doch nicht glaubt, dass sowas mal nötig wird. Weil wir so, die meisten von uns, vielleicht unsere Zweifel hätten, dass wir tatsächlich in die Lage versetzt werden, dass wir so viele Menschen sonntags im Gottesdienst begrüßen können, dass wir 2 Gottesdienste machen müssen, selbst wenn wir alle eng zusammenrücken. Ich will Sie erinnern an den Namen dieses Sonntages, der heißt Rogate, betet. Und wenn Sie nicht mit Glauben und nicht mit Überzeugung beten können, dafür, dass die Menschen in die Gottesdienste wollen und das brauchen und für sich entdecken, dass es wichtig ist, hier zu sein, wenn Sie es also nicht mit Überzeugung beten können, dann beten Sie es mit Zweifel. Aber beten Sie. Beten Sie, dass wir auch in Zukunft hier jeden Sonntag 2 Gottesdienste brauchen, weil einer nicht reicht. Und dann wollen wir doch mal schauen, was Gott mit Ihrem Gebet und Ihren Zweifeln tun kann. Dazu helfe uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Das Dankopfer heute erbitten wir für die eigene Gemeinde. Wir laden ein, Kindergottesdienst darf wieder sein, kann wieder sein, heute um 11 Uhr. Und Gottesdienste haben wir auch. Wer es noch nicht so auf dem Plan hat, am Donnerstag ist schon Himmelfahrt. Wir können natürlich in diesem Jahr nicht wie sonst an die Rektorbrücke gehen, das kann nicht sein, aber wir werden hier Gottesdienste feiern am Donnerstag um 9 und um 10 Uhr. Dazu herzliche Einladung. Und nächsten Sonntag auch wieder 9 und 10 Uhr Gottesdienst hier und um 11 Uhr Kindergottesdienst. Die Kanzlei bleibt noch geschlossen bis 17. Mai. Gruppen und Kreise müssen noch ausfallen. Die Konfirmanden. Da ist es in dieser Woche so, die Klasse 7 trifft sich ganz normal 17 Uhr Zoom, also im Internet konferieren wir. Bei der Klasse 8, die wissen das aber schon, da werden wir diese Woche hier in der Kirche eine Präsenzveranstaltung haben. Also die kommen nicht über Internet, sondern die kommen tatsächlich und leibhaftig hierher. Wir haben die in zwei Gruppen aufgeteilt, diese Woche eine und nächste Woche eine. Also das ist Klasse 8 und das dient schon ein bisschen zur Vorbereitung für die Konfirmation. Der Wochenspruch. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Aus Psalm 66. Ich lade ein, dass wir aufstehen und teilhaben an den Traurigkeiten unserer Gemeinde. Aus unserer Gemeinde verstorben und christlich bestattet wurden Herr Jörg Manfred Hecker im Alter von 77 Jahren, Herr Wolfgang Weigel im Alter von 82 Jahren und Herr Martin Wetzel im Alter von 76 Jahren. Herr, hab Dank. Du gibst von den Tagen, die wir hier auf Erden leben, jeden Einzelnen, vertraust ihn uns an und lässt uns dabei nicht allein. Hab Dank, dass du diese drei Menschen begleitet hast in ihrem Leben. Und jetzt, da sie gestorben sind, hilf uns, Herr, dass wir es glauben dürfen, dass dein Segen und dass deine Begleitung im Tod nicht endet, sondern dass du sie in deinen Händen hast. Hilf deinen Familien, hilf in der Trauer, hilf durch die Trauer hindurch. Dir sei Lob und Preis. Amen. Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. Barmherziger Gott, wir kommen zu dir mit unseren hilflosen Worten, mit unserem Schweigen, mit unserer Sehnsucht nach Klarheit und Trost. Dich bitten wir. Leite unser Gebet durch deinen Geist, dass es wahrhaftig wird. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle Selbstgerechten, die dich missbrauchen mit ihrem Gebet, weil sie darin nur an sich denken und dich für sich vereinnahmen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, Herr, für die Verzweifelten, die Entwurzelten, die Verbitterten, für alle, die nicht oder nicht mehr beten können, weil es ihnen die Sprache verschlagen hat, weil die Not und die Trauer kein Wort mehr zulässt. Wir bitten für alle, die deiner Kirche und dem, was sie sagt und lebt, nicht mehr vertrauen können. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Und wir bitten dich für uns selbst, dass wir dich wirken lassen in unserem Leben, in guten und in schweren Tagen, dass wir getragen von deiner Verheißung alle Hilfe von dir erwarten. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, hilf du, dass sich Menschen und Engel finden, die für uns bitten vor dir, wenn unser Gebet verstummt. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Thank you. Vielen Dank, Max. Uns allen einen gesegneten Sonntag. Wir haben ja einen denkwürdigen Sonntag heute vor uns. Nein, ich meine gar nicht den Muttertag, sondern nach dem schweren Wintereinbruch am Freitag kriegen wir heute Hochsommer, haben sie gesagt. Und immer wenn es dann so tief und hoch hinausgeht, das ist mit dem Wetter so und mit dem Leben ganz genauso, sollen wir ein bisschen vorsichtig sein, langsam machen. Das muss man auch erst verkraften. Einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche.